ARD.
Prolog 21 Seiten, war ich kurz schockiert.
Politik, Gefahr, Drama, Eifersucht, Liebe, Emanzipation, alles dabei. Und es hat so einen herrlich schmonzettigen Charme, finde ich.
Ich klebte da dran, das war so ein Zuhausefühlbuch wie meine Enid Blyton Bücher. So schön.
Eat, Read, Sleep.
Bevor es hier heute losgeht, wollen wir noch einmal dezent ans Publikumsvoting beim Podcastpreis erinnern. Bis zum 20. Mai kann man noch abstimmen.
Ja, und wir würden uns sehr, 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 sehr über eure Stimme freuen und zeigen, wie großartig unsere Lese-Community ist. Und ich schwöre, es dauert wirklich nur 3 Sekunden. Einfach auf den Link in den Shownotes klicken. Fertig.
Und hat jetzt doch gar nicht wehgetan, oder Daniel?
Es ging kurz und schmerzlos, genau.
Ich musste ihn überreden zu dieser Eigenwerbung am Anfang.
Ah, ist immer unangenehm. Lass uns schnell also über das Eigentliche sprechen, nämlich über das Lesen. Ich muss sagen, ich bin ja so ein Frühlingsleser, habe ich gerade wieder gemerkt. Also als jetzt so die Sonne schien, ich auf dem Sofa, auf eine Balkontür, die Seiten flogen nur so unter meinen Fingern weg. Hammer.
Ist bei mir auch ein totaler Faktor. Je besser das Wetter, desto mehr Bücher schaffe ich. Ich sitze allerdings nicht auf dem Sofa bei offener Balkontür, sondern auf dem Balkon.
Ich hab dich auch neulich hier auf dem Gelände auf der Parkbank gesehen. Ich meine barfuß mit Sonnenbrille. Es sah sehr entspannt aus.
Ja, wobei das war eine meiner super seltenen Mittagspausen. Ich mache ja fast nie eine Mittagspause. Aber ganz manchmal, wenn so gutes Wetter ist, dann nehme ich mir so einen Stapel Kinderbücher mit und mache so einen kleinen kurzen Check auf der Parkbank in meiner Mittagspause hier auf dem Gelände, weil man bei Kinderbüchern ja sehr schnell feststellen kann, ist das was, taugt das was oder nicht. Und dann lese ich so ein paar Seiten an und mache 2 Stapel, kann weg, lese ich weiter. Und das ist dann meine Pause.
Ja, also Sommerzeit, Sonnenzeit ist Lesezeit für uns. Wir, das sind Daniel Kaiser.
Und Katharina Marenholz.
Und wir sind Kulturredakteure beim Norddeutschen Rundfunk.
Und wo du gerade sagtest, Mittagspause, gelesen. Wir werden ja sehr oft angesprochen. Ne? Wann lesen wir eigentlich diese ganzen Bücher? Lest ihr das während der Arbeitszeit? Da muss ich ja immer sagen, leider nein.
Leider nein, genau.
Aber andererseits ist es ja vielleicht auch ganz gut. Lesen soll sich ja gar nicht wie Arbeit anfühlen, sondern das soll ja immer ein Vergnügen sein. Und deswegen haben wir auch diesen Podcast so gestaltet, dass es nicht so nach der normalen Buchrezension klingt, sondern eher wie ein Beisammensein unter Freunden. Und damit das sich auch richtig gut anfühlt, machen wir es uns schön und bringen uns immer was zu essen mit Buchbezug.
Ich hätte da mal was vorbereitet.
Die literarische Vorspeise.
Katharina, es gibt was Deftiges, Einfaches, genau richtig für Küchen-No-Checker wie mich aus unserem Bestseller. Das ist ja diesmal von Martina Bogdan, Mühlensommer. Erinnerst du dich?
Ja, ich erinnere mich an den Bestseller. Ich habe es ja eben schon gesehen, als du es mir hingestellt hast. Kartoffelpuffer mit Apfelmus, und ich versuche mich daran zu erinnern, wie das in dem Bestseller hieß. Das hatte doch
genau
so einen anderen Namen.
Das spielt ja in Mittelfranken, das Buch, und da heißen die mit B, erinnerst du noch?
Nein.
Baggers.
Ach ja.
Baggers sind Kartoffelpuffer.
Das hatte ich noch nie gehört vorher.
Ich auch nicht. Ich habe zwar in Mittelfranken studiert, aber die Kartoffelpuffer sind mir da nie untergekommen. Ich kenne das nur als Kartoffelpuffer. Ich habe noch gefunden, das ist ja regional unterschiedlich, die Bezeichnung.
Ja.
In Oberbayern heißen die Reiberdatschi. In Unterfranken heißen die, Moment, Krumbienpöngeli. Also.
Was?
Und auf Schwäbisch Krombierakjachla.
Bist du sicher?
Also ich habe das jedenfalls, Quelle Internet, habe ich es gefunden.
Na gut.
Und ich finde Baggers dann halbwegs zivilisiert in der
Baggers
Aussprache.
Baggers kann ich überhaupt nicht zuordnen. Bei uns hießen die Reibekuchen. Ich mochte die aber nicht als Kind.
Aha.
Hast du Glück gehabt, inzwischen mag ich sie.
Gut, okay. Es ist sehr leicht gemacht und es ist sozusagen in unserem Bestseller das Essen, das die Landidylle in Kalorien und Geschmack gießt. Eben Kartoffeln, Salz und Schmalz, und die ganze Familie und Freunde in dem Buch sind ganz lecker und ganz schnell satt zu kriegen.
Bevor wir zu tief in den Bestseller einsteigen, würde ich jetzt einmal probieren.
Bitte.
Hast du den nochmal schnell in die Mikrowelle gepackt?
Ja. Ich habe die heute Morgen aber relativ frisch
Hast du die
gemacht.
Selber? Ich meine, oder ist das
selber gerieben? Natürlich. Nein. Oh, selbst geschälte Kartoffeln. Das ist ja noch nicht so schwer. Das schaffe ich auch. Und selbst gerieben, auch in unterschiedlichen Dickegraden. Also sehr fein gerieben und dann auch sehr, sehr grob gerieben, so dass es dann irgendwie auch eine gute Kartoffelpufferkonsistenz eigentlich gibt.
Muss man noch das? Hattest du das vorher schon Erfahrung in diesem Gebiet?
Nein, gar nicht. Zum ersten Mal gemacht.
Ist sehr gut gelungen, Daniel.
Also ich fand jetzt es auch, weil leicht zu machen, war Landessen und ich habe ein Gefühl bekommen dafür, fürs Landleben so ein bisschen, für die Situation in diesem Buch.
Mitten in Hamburg, in der Innenstadt, nur durchs Kartoffelreiben, glaubst du, hast du ein Gefühl fürs Landleben?
2 Kilo bei Rewe, genau. Gekauft. Ja, jetzt habe ich noch ein paar Kartoffeln zu Hause zum Schälen und zum Schnibbeln und zum Reiben.
Das kannst du ja dann noch mal ein bisschen hochfahren im Herbst, wenn Apfelernte ist und auch das entsprechende Apfelmus selber machen.
Die Bestseller-Challenge.
Also dann sind wir ja hier schon mitten in der Besprechung unseres Bestsellers. Ich sag's nochmal, wie es heißt. Mühlensommer von Martina Bogdan haben wir gezogen in der letzten Folge und dann in den letzten 2 Wochen gemeinsam gelesen. Ich hatte das ja schon als Leseexemplar vor einigen Monaten zugeschickt bekommen oder Wochen. Das kam in einem Päckchen mit einem frischen Holzofenbrot. Hatte der Verlag Kiepenheuer
und Witsch.
Wieso
habe ich denn nur dieses ordinäre Buch bekommen und kein Brot? Also was ist,
Liebe,
du scheinst auf einer besonderen Liste zu stehen.
Keine Ahnung. Liebe Kiepenheuer und Witsch, Leute, wenn ihr das jetzt hört, Daniel möchte nächstes Mal auch ein Brot haben. Aber ich dachte schon so, meine Güte, was die Verlage sich so alles einfallen lassen, Chapeau. Und Brot wäre natürlich eigentlich auch ganz passend gewesen für Eat, Read, Sleep, aber wir hatten unlängst gerade erst Brot, deswegen hast du dich wahrscheinlich für den Kartoffelpuffer entschieden. Also, es geht um Maria. Maria ist Grafikdesignerin in einer Werbeagentur, nicht so ganz happy mit ihrem Job, das merkt man eigentlich schon auf Seite 1. Sie freut sich jetzt, als die Handlung einsetzt, auf ein langes Wochenende in einer Berghütte mit ihren Teenie-Töchtern und einem befreundeten Ehepaar, die auch ihre 5-jährigen Zwillinge damit hinbringen. Kaum sind sie auf der Hütte angekommen, bekommt Maria einen Anruf von ihrer Mutter. Der Vater hatte einen Unfall, liegt im Krankenhaus, man weiß nicht. Maria soll bitte sofort auf den Hof kommen, weil die Mutter sich jetzt um den Vater kümmern muss und jemand anders, nämlich Maria, muss sich um den Hof, sprich auch diverse Tiere und so weiter kümmern. Sie fährt dann auch tatsächlich direkt los auf den Hof ihrer Eltern und findet sich da dann in so einem Mittelding zwischen Idylle und Hölle ihrer Kindheit wieder. Sie ist nämlich mit ihrem Bruder Thomas auf diesem Hof aufgewachsen als Bauernkind, musste Heu machen, hatte nie Urlaub, die hatten immer wenig Geld. Und auf der anderen Seite eben, das ist der idyllische Teil, Natur, Tiere, heile Welt irgendwie auch schon und ganz viel Familie. Daran erinnert sie sich dann immer ins Rückblenden, also es ist kapitelweise ungefähr spätestens in der Gegenwart und eben in Marias Gedanken, als sie so ungefähr 10 Jahre alt war und wie es dann damals auf dem Hof war. Und man erfährt so nach und nach, dass es mit dem Bruder einen Bruch gab, weil nämlich der Hof an den Bruder gehen sollte nach dieser Erbfolgeregel und man will diese Höfe nicht zerschlagen, dann werden die immer kleiner, deswegen erbt das dann der Erstgeborene. Ja, und dann ist sie da und da kommen dann auch relativ schnell eben jener Thomas und seine Frau angefahren und auch noch dieses Ehepaar, was sie eigentlich auf der Hütte zurückgelassen hat mit allen Kindern, dann wird die Sau krank. Ich möchte nicht zu sehr ins Detail gehen, was passiert, als die Sau krank wird. Vielleicht können wir ja später nochmal drüber sprechen. Dann gibt's Kartoffelpuffer mit der dementen Oma und über allem eben dieser schwelende Konflikt mit dem Bruder einerseits und die Sorge um den Vater im Krankenhaus andererseits. War das ein Sommerbuch für dich? Hast du das
schon
gelesen?
Ja. Ich fand auch, das fang ganz schön an. Richtig sommerlich. Ich war so in the mood für Sommer und Landduft. Es roch so ein bisschen nach Schwein. So, ja. Ich habe es auch verstanden. Gestresste Werbefrau aus der Stadt kommt zurück an ihren Heimatort, muss da aushilfsweise den Hof sofort schmeißen. Und ehe sie sich's versieht, sagen wir es, wie es ist,
hat sie den
halben Arm im Geburtskanal einer Sau. Also man war schon dabei. Man war schon drin. Und ich habe zuerst doch gedacht, ach, ihre Kinder, die dir nur am Handy hängen, dachte ich zuerst, ist überzeichnet. Aber mein Gott, das ist ja wirklich so. Die Jugend von heute, die hängen ja nur an Insta und so. Und die Freunde, die Lippen zusammenpressen, weil sie nicht das angesagte Brot mitgebracht hat, klingt auch überzeichnet. Aber dann habe ich wieder gedacht, ja, solche Leute gibt's aber doch tatsächlich wirklich. Also, ich fand's insgesamt am Anfang, fühlte ich mich aufgehoben. Auch die Rückblicke waren heimelig und witzig, dieser Minderwertigkeitskomplex der Leute vom Hof, wie es war, als nach Hof duftendes Kind in der Schule von der Arzttochter gemobbt wurde. Und herrlich, wie sie sich dann beim Krippenspiel an der Arzttochter rächt. Können wir jetzt nicht verraten, wie, aber das ist wirklich so lustig. Da habe ich wirklich meine Hände gerieben, habe gedacht, das ist eine schöne Idee und toll. Aber was fehlt, finde ich, in diesem Buch, ist so ein erzählerischer Bogen. Es werden dann einfach, und so fühlt es sich für mich an, Bauernhof-Anekdoten aufeinander geschichtet und aufgetürmt. Die Oma, die auf einer wild gewordenen Sau reitet, das ist denn schon auf der Schenkelklopfer- und Unglaubwürdigkeitsskala sehr weit oben angesiedelt.
Da habe ich auch gedacht, das kann doch,
das kann doch nicht
sein. Ich meine, das ist ja schon ein bisschen biografisch, kann man ja auch verraten.
Aber das,
kann ja nicht passiert sein.
Und dann immer noch eine Episode von unserer kleinen Farm. Es wollte dann auch kein Ende nehmen. Kein Lektor in Sicht, der dieser Anekdotenflut Einhalt geboten hätte. Schade eigentlich.
Mir ging es ähnlich. Ich habe auch angefangen und dachte so, ach, das ist ja so ganz nett geschrieben. Ich dachte genau an der gleichen Stelle mit diesem Ehepaar, ein bisschen überzeichnet, naja gut, egal. Auch so dieses Werbeagentur, ich mag meinen Job eigentlich nicht und man wusste ja schon so ein bisschen, worauf es hinausläuft. Das habe ich einigermaßen gekauft, aber glaube ich nur das erste Drittel lang. Ja. Und dann, mich hat es emotional irgendwie gar nicht richtig erreicht. Ich fand es vor allem, ehrlich gesagt, langweilig. Es hat mich gelangweilt. Es war sehr vorhersehbar und einiges fand ich dann auch einigermaßen befremdlich, diese mehrere Seiten lange Hausschlachtungsszene.
So ist das Leben auf dem Land,
Katharina. Ja, aber trotzdem fand ich in diesem Buch, wo eigentlich die Handlung, kann man schon sagen, so ein bisschen vor sich hin plätschert, dann plötzlich so eine Splatter-Szene.
Hyperrealismus, genau.
Hyperrealismus plötzlich. Also ja, also das fand ich ein bisschen seltsam. Auch so eine andere Geschichte, da geht es um einen etwas dubiose Aneignung von gewissen Klamotten. Mehr kann man jetzt hier an dieser Stelle nicht spoilern. Also klar, ich bin ja auch ein bisschen auf dem Dorf aufgewachsen, natürlich nicht auf dem Bauernhof.
Ach was?
Ja.
Ach so.
Vor Ort.
Ah.
Also war schon dörflich.
Ja.
Aber nicht Bauernhof. Mhm. Weit weg von Bauernhof. Bei vielen Sachen dachte ich so, ja, so ähnlich war das bei mir auch mit diesem Telefon, das auf dem Flur steht und nur so ein Kabel, also auch kein längeres Kabel hat und dauernd kommt jemand vorbei und beschwert sich, dass man immer noch mit der besten Freundin telefoniert. Konnte ich sehr gut teilen, diese Erinnerung.
Ja, diese Landleben-Sachen. Da fühlte ich mich wohl. Da konnte ich auch andocken. Da dachte ich, oh, das hat auch, das atmete auch so eine Authentizität. Auch dieses Schlachtding, da habe ich mich gar nicht so dran gestört. Aber wenn es plötzlich so eine Romanschwere bekommen soll, da war das Buch echt schwach. Dieser Geschwisterkonflikt war irgendwie sehr auf die Tränendrüse oberflächlich geschildert, fand ich jetzt nicht stark. Der Bruder steht da weinend auf der Kirmes vor ihr.
Ja.
Also ich sag mal so, das Buch gewinnt jetzt nicht den literarischen Marianengrabenpreis für literarische Tiefe, muss ja auch nicht. Ich glaube, wenn da mal so wirklich so ein Lektor die Fülle des Materials gesichtet hätte und eine schönere Geschichte so ein bisschen runder daraus entstanden wäre, das hätte dem Buch, glaube ich, ganz gut getan.
Ich weiß nicht, ob man da dem Lektor nicht zu viel zumutet. Spannungsbögen, die müssten ja vielleicht schon aus der Autorin selbst
kommen,
rauskommen. Ja. Das Ende war ja auch extrem abrupt und wenn man sich dachte, naja, das hättet ihr auch schon früher haben können.
Also das hätte ich den von der Seitenlinie zurufen können.
Ja.
Also wie das Buch ausgeht. Naja, die Eat, Read, Sleep Community ist gespalten. Annie schreibt, ihr hat das Buch gut gefallen. Sie musste oft und herzlich lachen. Susanne schreibt, mich hat es ganz gut unterhalten. Es war aber keine literarische Offenbarung. Und Eva hat es abgebrochen. Sie fand es langweilig und altbacken. Und Rudi und Lisa fanden es richtig schlecht. Gerade die Geschichte im Jetzt, schreiben sie, die sei so dünn gewesen, die hätte man auf 3 Seiten zusammenfassen können.
Yes.
Ja.
Ich bin mit Eva, ich hatte es ja schon angefangen damals, als es mit dem Holzofenbrot zu mir kam als Leseexemplar und dann habe ich es angefangen, weil ich auch dachte, boah, Werbeschwerpunkt dieses doch nicht so kleinen Verlages Kiepenheuer und Witsch, das muss ja was sein. Und dann habe ich es beiseite gelegt, nicht weil ich dachte, boah, super schlechtes Buch, sondern weil ich einfach mich gelangweilt habe.
Es ist ein bisschen dünn. Aber es riecht nach Land. Also für wen ist das was? Da würde ich, fragen wir ja einmal, da würde ich sagen, für Menschen mit so einer Sehnsucht nach dem Land, nach heiler Welt, mit Toleranz für einen Realitätscheck, aber ganz behutsam, so für Landlustabonnenten vielleicht.
Das könnte jetzt aber auch ein Vorurteil sein.
Na, wie so Leute, die Interesse haben an Landgeschichten, an diesem Gülleduft so.
Ohne Plot. Für Leute, die Interesse haben an Landgeschichten.
Ohne Plot.
Ohne nennenswerten Plot.
Na, da ist schon Plot dabei.
Was hast du gesagt?
Ich habe gesagt, da könnte man
nochmal
mehr Plot. Genau. Martina Bogdan, Mühlensommer bei Kiepenheuer und Witsch erschienen, knapp 340 Seiten für 23 Euro.
Für diese Leute, die du vorher skizziert hast, die Zielgruppe, habe ich hier noch spontan
ein Buch reingeschoben.
Nee, einen Podcast-Tipp. Ich glaube, das könnte eine neue Tradition bei uns werden. Podcasts, die besser sind als der Bestseller. Nämlich der NDR Landwirtschaftspodcast 63 Hektar. Der bietet richtig gute Einblicke in den Alltag der Bauern und ist interessant. Und da erfährt man immer was Neues. Von der Spargelernte über Hightech-Kuhställe bis zu politischen Themen wie Agrarsubventionen. Also dieser Zielgruppe kann ich diesen Podcast nur ans Herz legen. Link gibt's in den Shownotes.
Ja, jetzt sagt kommst sie du. Da, jetzt komm ich. Jetzt kommst erstmal du mit deinem Buch und das hat ja auch mit Landwirtschaft, also im weitesten Sinne zu tun.
Ja, das stimmt, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Ich habe ja wieder sehr viel gelesen, was leider kein richtiges Eat, Read, Sleep-Material war an Büchern. Also die müssen ja schon bestimmte Anforderungen erfüllen, damit sie hier in den Podcast kommen. Und dann bin ich kurz panisch geworden, dass ich nichts habe für heute. Und dann habe ich mich erinnert an dieses Buch hier, Gras unter meinen Füßen von Kimberly Brubaker Bradley. Das habe ich auch als Leseexemplar ziemlich früh in diesem Jahr schon gelesen. Und dann kam es auf meinen Warten bis zum Erscheinungsterminstapel und da habe ich es fast vergessen. Das ist immer die Gefahr, wenn man so frühe Leseexemplare liest. Ich hätte fast vergessen, es vorzustellen. Ich habe das Buch nicht vergessen, denn das ist wirklich mein Kinderbuch-Highlight der Saison. Es spielt 1939, fängt an in London. Hauptperson ist Ada, die ist 10 und lebt mit ihrer Mutter und ihrem 6-jährigen Bruder Jamie in einer winzigen Wohnung über so einem Pub, wo die Mutter nachts auch arbeitet. Und Ada darf die Wohnung nie verlassen. Die Mutter schämt sich für sie, weil Adas Fuß von Geburt an verformt ist. Und das ist schon ein sehr bedrückendes Ausgangsszenario, kann man sagen. Ich finde, es fand wirklich die ersten Seiten schwer auszuhalten.
Beklemmend, ja.
Sehr beklemmend,
ja, ja.
Vor allen Dingen natürlich unter dem Bewusstsein, dass das ein Kinderbuch für Kinder ab 11 ist. Ada kann sich nur kriechend durch die Wohnung bewegen und die Mutter, die ist wirklich fies
ein
und böse.
Böser Mensch, böser Mensch. Die böseste Mutter der jüngeren Literaturgeschichte.
Und sie kommandiert sie rum und bestraft sie ganz fürchterlich beim kleinsten Anlass und beschimpft ihre Tochter als Monster mit dem ekligen Fuß. Also ganz, ganz schrecklich. Ada leidet still. Ihr Trost, ihr großer Trost ist ihr Bruder Jamie, mit dem sie die Jahre so zusammen in der Wohnung verbracht hat und die haben immer schön zusammen gespielt. Sie hat sich gekümmert, aber Jamie ist jetzt 6, wird immer älter, will natürlich auch rausgehen. Der geht dann raus und findet draußen auf den Straßen von London auch Freunde. Ada muss alleine in der Wohnung bleiben. Und das ist eine ganz schlimme Situation für sie. Und da beschließt sie, das geht so nicht weiter. Sie wird sich das Laufen beibringen. Heimlich. Das darf die Mutter nicht wissen. Sie übt also heimlich und hat Schmerzen dabei, fällt hin. Ach, das ist auch ganz schrecklich zu lesen. Macht aber Fortschritte. Also es gibt immer dieses Licht ist schon auch irgendwie da. Dann ist Ende August 1939 und was passiert? Der drohende Krieg. Die Kinder in England werden aufs Land geschickt, weil die Eltern Angst davor haben vor den Bombenangriffen der Nazis. Und dann schicken die alle ihre Kinder aufs Land. Jamie soll auch gehen, Ada aber nicht. Wer will dich schon, sagt die Mutter zu ihr. Oh, gruselig. Und dann schleichen sich Ada und Jamie aber aus dem Haus, weil Ada sagt, nee, also Jamie geht weg und ich bleibe hier, das geht gar nicht. Und sie hatte ja inzwischen einigermaßen laufen gelernt so. Und sie landen dann, Ada und Jamie landen dann tatsächlich auf dem Land bei Miss Smith. Die nimmt sie eigentlich nur so aus Pflichtgefühl auf, will eigentlich keine Kinder da haben, ist so sehr spröde, weil sie, das erfährt man ja dann auch bald, unter dem Tod ihrer Freundin leidet. Aber man merkt auch bald, sie hat ein sehr gutes Herz. Und für Ada ist es da auf dem Land, ist es das Paradies, es gibt diese Natur, es gibt Essen, es gibt einen Arzt, der sich ihren Fuß anguckt. Es gibt das Pony Butter, was sie sofort ins Herz schließt und auf dem sie reiten lernen will. Und es gibt auch immer wieder Rückschläge, aber Miss Smith wird auch immer netter. Und sie lehrt Ada im Grunde, sich selbst zu mögen und auch anderen zu vertrauen.
Ungewöhnliche Geschichte allein schon deshalb, wie da Ada mitten in dieser Millionenstadt als Kind erstmal wirklich verwahrlost, vereinsamt und erst der Krieg, der Zweite Weltkrieg, bringt ja ihre Geschichte, man muss ja sagen, positiv zum Laufen und sie beginnt ein neues Leben und die Mutter, wirklich eine so böse Figur, da haben sich bei mir die Fäuste geballt beim Lesen. Ich habe gesagt, du Dumme, also ja, kein Schimpfwort hier sagen, also. Und das ist ja auch eine Bauernhofgeschichte mit Landleben. Ich fand schon, es gibt eine Unwucht. Es wird immer wieder betont, dass sie aufgrund ihrer fehlenden Schulbildung eigentlich gar nichts weiß. Aber dann weiß sie denn doch manchmal Sachen. Dann denke ich immer so, ja, ist ein bisschen übertrieben und so, aber geschenkt. Also sie weiß, was ein Pferd ist, aber alles andere weiß sie nicht. Das fand ich ein bisschen seltsam. Aber ganz toll fand ich, dass ich plötzlich so Enid Blyton, Fünf-Freunde-Vibes hatte. Das kann man spoilern, finde ich, weil die da einen Spion enttarnen. Das ist mega. Das fand ich irgendwie ganz toll. Da dachte ich gleich, Fünf-Freunde, wo seid ihr? Die sind im Nachbardorf und haben etwas Ähnliches erlebt. So hat sich das jedenfalls angefühlt. Also ich fand das wirklich ein tolles Leseerlebnis. Für mich als Elfjährigen hätte ich mich gefreut, glaube ich.
Das ist wirklich ein Ausnahmekinderbuch, weil es literarisch auf sehr hohem Niveau ist mit diesen Einschränkungen, die du eben genannt hast. Das stimmt. Es ist manchmal so ein bisschen, wird so diese Naivität von Ada so ein bisschen seltsam ausgespielt und auf anderen Gebieten dann wiederum nicht. Aber insgesamt finde ich, ist es wirklich große Literatur und trotzdem auf Augenhöhe der Kinder, weil nämlich genau solche Geschichten wie so eine Spiongeschichte, so Abenteuer passieren da eben auch. Wenn ich mit anderen Erwachsenen darüber spreche, dann ist eigentlich immer die erste Reaktion, oh mein Gott, so schlimm können das denn Kinder ab 11 überhaupt verkraften.
Also es ist schon sehr detailliert beschrieben mit dem Fuß, aber ich würde sagen, als Kind, glaube ich, hätte es mich schon gepackt, weil es eben was Besonderes ist. Und das Leiden von Ada kommt, das Leiden kommt auch raus. Aber das hätte mich jetzt nicht abgeschreckt oder traumatisiert oder dergleichen.
Glaube ich nämlich auch nicht. Ich glaube, Kinder können das absolut gut verkraften, weil es ja gut endet.
Ja.
Und dann habe ich kurz überlegt, ob diese Mutter zu überzeichnet ist, weil die so wirklich so schrecklich böse ist. Aber ich glaube, leider, solche Menschen gibt es. Haben wir auch manchmal in Büchern für Erwachsene. Da kommt es natürlich dann nicht so hart rüber, wenn man nicht die ganze Zeit sich vorstellt, das lesen 11-jährige Kinder. Und was ja auch so sehr zu Herzen geht, ist, dass Ada ihr trotzdem gefallen möchte, ihrer Mutter, und immer noch Hoffnung hat bis zum Schluss.
Ja, die Mutter.
Dass sie die doch noch lieb gewinnt.
Oh. Und das ist ja, und da, ich habe dann schon wieder von dieser Überzeichnung fast Mitleid mit der Mutter gehabt, weil ich gesagt, oh, du armes Menschenkind, was ist dir denn zugestoßen, dass du so böse bist?
Ja gut, Mann, das wird nun nicht erklärt.
Das wird nicht erklärt,
Ja, also wirklich ein ganz, ganz tolles Buch. Kimberly Brubaker Bradley, Autorin, von der ich ehrlicherweise vorher noch nie was gehört hatte. Gras unter meinen Füßen. Es heißt übrigens ja auch im Englischen The War That Saved My Life. Der Krieg, der mein Leben rettete. Toll übersetzt, denke ich, weil es sich einfach toll lesen lässt, von Beate Schäfer. Erschien bei DTV in der Reihe Hansa, 336 Seiten für 16 Euro.
Katharina, wir haben es nicht geplant, aber es ist einfach passiert. Ich habe auch so rumgelesen in den Veröffentlichungen, die auf meinem Schreibtisch lagen. Und es hat auch nicht so richtig Eat, Read, Sleep-Geschmack gehabt.
Ach.
Bis ich dieses Buch gefunden habe, das an meiner Hand ist. Das spielt zufällig zur gleichen Zeit und fast am gleichen Ort. Da habe ich gedacht, schon das Cover wird Katharinas Herz erwärmen. Man sieht an der englischen Küste ein Downton Abbey-artiges Anwesen. Da habe ich gedacht, da möchte Katharina sofort einziehen. Und das Buch war auch super. Es ist von Eva Ibbotson, Was der Morgen bringt. Man sieht eben vorne Bow Mount, stellt sich raus, das große Anwesen. Und das ist ein Buch von 1993, jetzt nochmal neu rausgegeben, neu übersetzt, neu aufgelegt. Damals hieß das Buch Die Morgengabe. Und worum geht's? Es spielt erstmal in Wien, Ende der 30er Jahre. Da lebt die jüdische Familie Berger. Das sind lauter Akademiker, Paläontologen und so. Und die müssen fliehen, als die Nazis kommen, nach dem Anschluss Österreichs an Nazi-Deutschland. Und sie schaffen es. Sie entkommen nach England. Nur die Tochter Ruth bleibt zurück. Sie war schon fast aus dem Land. Das hat dann aber an der Grenze nicht geklappt. Jetzt sitzt sie da fest in der Klemme und schwebt in Gefahr, in Lebensgefahr. Und dann taucht ein englischer Professor auf. Quinton Somerville, der war mal Student vom Altenberger, und der rettet sie. Und zwar wie? Er heiratet sie, damit sie dann sicher ist und mit ihm als seine Frau ausreisen kann zurück nach England. Und so entkommen sie beide als Mann und Frau, sehr platonisch, also es geschieht nichts, er liegt, glaube ich, im Orient Express, angezogen auf dem Bett, also es passiert nada. Und so entkommen sie beide nach England und sie bleiben da verheiratet, aber eben nur pro forma auf dem Papier, und keiner darf wissen, dass sie verheiratet sind, wegen der gesellschaftlichen Konvention. Und was erleben die beiden jetzt in England? Er, der super smarte, auch super reiche Professor, sie, die jüdische Studentin, irgendwie knistert es dann ja doch. Werden sie es schaffen, diese gesellschaftlichen Konventionen zu überwinden. Und ich finde, das ist leicht und rund und fließend erzählt, mit wunderbarer Sprache und ohne dem politischen Hintergrund, der ja sehr ernst ist, jetzt ungerecht zu werden, sondern ich finde, das ist ganz toll eingebettet. Also Politik, Gefahr, Drama, Eifersucht, Liebe, Emanzipation, alles dabei. Und es hat so einen herrlich schmonzettigen Charme, finde ich. Ich war mittendrin im Beaumont-Feeling. Wie ging's dir?
Mir ging's doch auch so. Ich habe dir doch noch eine WhatsApp-Nachricht geschrieben und gesagt, oh mein Gott, das Buch ist so schön. Es ist,
mit Herzchenaugen.
Ich hatte das auch tatsächlich zu liegen auf meinem Stapel. Und als du gesagt hast, okay, das würdest du mitbringen, habe ich es am 1. Mai, am Feiertag, auf dem Balkon in der Sonne durchgelesen.
Und so ein Buch ist das nämlich.
Genau. Ja, so ein Buch ist das nämlich. Ich klebte da dran. Das war so ein Zuhausefühlbuch wie meine Enid Blyton Bücher. Das hat mich richtig so eingehüllt. Nicht wie in eine Decke, die brauchte ich ja nicht, war ja warm. Aber du weißt schon, so eingehüllt. Das war so schön geschrieben, so tolle Beschreibungen und oft auch witzig. Ich habe mir einen Satz hier notiert. Als dieses Anwesen Beaumont beschrieben wird in Nordengland, schreibt sie, ein mittelalterlicher Mönch mit dem Ziel, ein Leben in Armut und Askese zu führen, hätte sich in Francis Somervilles Schlafzimmer wie zu Hause gefühlt. Das ist so ein trockener Humor, den die Autorin da mitgibt. Und so wunderbare Nebenfiguren, auch diese Toll. Frauen mit dem Tea-Room in London, so zwei alte Damen, die so ein Tea-Room in London führen und die Flüchtlinge vom Festland eigentlich nicht mögen. Aber dann haben sie doch immer mehr und mehr Mitleid. Und dann lassen sie sich schließlich dazu hinreißen, für die einen Gugelhupf zu backen, so genau. Den Kuchen der Heimat. Aber es war mühsam. Also Apfelstrudel hätten sie auf gar keinen Fall gemacht. Aber Gugelhupf, das haben sie dann doch gemacht. Und dann noch Uni-Campus-Atmosphäre und dieses Herrenhaus. Och, ich war so weg.
Und Ruths Konkurrentin im Kampf sozusagen um das Interesse des gut aussehenden Professors Quinn, Verena. Zitat, Verena, die so viel gelesen hatte, hatte auch gelesen, dass kein Mann dem Anblick einer schönen Frau widerstehen kann, die eine hochherrschaftliche Treppe herunterschwebt. Sie hatte Quinns Ankunft von ihrem Schlafzimmerfenster aus beobachtet und legte nun schlicht, aber gefällig die eine Hand auf das geschnitzte Geländer, raffte mit der anderen ihren Rock und begann, während ihre Mutter selbstlos in den Kulissen wartete, den anmutigen Abstieg. Und dann kommt ein Hund und sie stolpert. Hashtag Hund-Metapher. Hammer. Also es ist wirklich auch mit ganz viel Humor geschrieben und so richtig schön zum, wie du sagst, zum Reinversenken. Eine leichte Lektüre, eine schöne Lektüre mit Prolog, 21 Seiten, Katharina.
Ja, Prolog, 21 Seiten, war ich kurz schockiert, weil ich natürlich erst, ich gucke immer, wenn ich Prolog aufblättere, erstmal, wie lang der ist. Und da bringt er 21 Seiten, dann ich so, oh Gott. Aber ist es okay, weil das ist wirklich ein richtiger Prolog. Ich finde ja, ein Prolog, wenn der etwas erzählt, was in der Zeit vorher passiert, was aber nicht so super direkt an das erste Kapitel anknüpft, dann ist das ein schöner Prolog. Aber wenn wie in Krimis einfach irgendwas davor getackert wird, wo das Innenleben eines Serienmörders geschildert wird, einfach weil es irgendwie noch schon mal so ein bisschen Splatter reinbringt, dann nervt es mich. Aber in diesem Fall schöner Prolog.
Eine wunderbare Milieustudie über das Leben einer jüdischen intellektuellen Familie im Wien zwischen den Weltkriegen. Und das finde ich super geschrieben, auch ganz toll. Man erfährt wahnsinnig viel.
Und das setzt nämlich schon die Stimmung, was hast du ja mal gesagt, dass du gerne Prologe magst, weil das so die Stimmung für ein Buch setzt. Und das hat hier total funktioniert. Ich wollte dich nochmal fragen, als ich es so gelesen habe und dann dachte ich so, ach, ist ein schönes Buch. Dann dachte ich so, ist das jetzt eigentlich kitschig?
Manchmal ein bisschen. Schon, aber ne? Ja, aber Kitsch muss man ja auch können.
Das stimmt.
Und wir lesen ja auch viel so Unterhaltungsromane, die dann kein gut gemachter Kitsch sind. Und das ist vielleicht auch in Teilen gut, aber gut gemachter Kitsch. Und zu dem stehe ich auch. Mit dem lasse ich mich auch gern in der U-Bahn sehen.
Quinn als edler Ritter, der ist ja besser, als man je für möglich hält, dass ein Mann ist. Quinn. Oder?
Was soll das denn heißen?
Naja, also schon mal. Es beyond.
Also vielleicht in den
wunderbar.
Büchern, die du sonst liest, aber Eva Ibbotson,
warte, ich
was
muss
der.
Noch was sagen. Ach so. Ich wollte noch was sagen. Ich wollte noch was zu der Autorin sagen.
Ja.
Die ist ja auch in Wien geboren und ist dann mit ihren Eltern nach England gegangen. Und die hat mal in einem Interview gesagt, das kann ich vielleicht auch in den Shownotes mal verlinken, das ist nämlich ganz interessant, auf die Frage, ob sie eigentlich Botschaften vermitteln will. Und das zielt ja so ein bisschen in die Richtung, ist das eigentlich jetzt nur ein schönes Buch oder ist das irgendwie mehr? Da hat sie gesagt, um Menschen Botschaften zu vermitteln, muss man sehr sicher sein in allem. Und das bin ich nie gewesen. Mhm. Das finde ich eigentlich
sehr demütig. So.
Ja, ja, das ist doch eine schöne Aussage, dass man sagt, so, ich will gar nicht jetzt dir irgendeine Botschaft dir vermitteln, sondern sie wollte einfach unterhalten und sie wollte wunderbare Geschichten erzählen und den anderen ein schönes Leben bieten, also eine schöne Zeit machen mit diesem Buch. Ich sage mal, hat geklappt.
Ja, bei uns beiden auf jeden Fall. 4 nach oben gereckte Daumen für Eva Ibbetson, Was der Morgen bringt. Deutsch von Mechthild Szilety. Ist bei Kampa erschienen, 464 Seiten für 24 Euro.
Du hast ja gesagt, das Buch ist schon mal erschienen. Das heißt, es haben uns tatsächlich viele aus der Community geschrieben, dass sie es auch schon gelesen haben. Ich hatte es irgendwie kurz bei Instagram gepostet. So viele begeisterte Rückmeldungen auch. Miriam, lustige Geschichte, Miriam ist Buchhändlerin und hatte dieses Buch gerade einer sehr relativ anspruchsvollen Kundin empfohlen, die als, und da musste ich an unseren Buchladen denken, die als Anforderung gesagt hat für das Buch, was sie gerne kaufen möchte, es darf auf keinen Fall in Amerika spielen. Schönes Profil. Und die Kundin legt sehr großen Wert auf die Sprache. Und dann hat sie dieses Buch bekommen und hat sofort ein paar Tage später begeisterte Rückmeldung gegeben. Und Tina hat mir geschrieben, sie liebt diesen liebevollen, sehr englischen Blick auf die schrulligen Charaktere, die alle irgendwie eine Macke haben, die sie aber umso liebenswerter macht. Und sie findet es einfach eine wahnsinnig schöne Liebesgeschichte.
Noch mehr hochgereckte Daumen auch in der Eat Reads Deep Community für dieses wunderbare Buch. Und dann habe ich bei diesem Buch gemerkt, das sind ja alles Paläontologen, ne? Und da habe ich gedacht, das kommt mir doch irgendwie bekannt vor. In der letzten Folge hatten wir doch Tracy Chevalier, 2 bemerkenswerte Frauen aus der letzten Folge, die beiden Frauen, die da Fossilien am Strand suchen. Und die hier in diesem Buch, die bummeln auch in demselben Londoner Museum in der Fossilienabteilung.
Ja.
Das heißt, da schließen sich Kreise, da begegnen sich Bögen. Und das das ist so ein beglückendes Gefühl, dass man, wenn man so ein bisschen mehr liest, dass Bücher sozusagen von einer Brücke verbunden sind. Man fühlt sich sofort schlauer.
Das liebe ich. Schlau? Ach, das weiß ich gar nicht. Aber ich liebe das auch, wenn solche Querverbindungen auftauchen. Und es haben sich wirklich durch Zufall für diese Folge so viele Querverbindungen aufgetan. Ich meine, wir hatten ja auch jetzt in den beiden Büchern Gras unter meinen Füßen und Was der Morgen bringt, Setting England, 2. Weltkrieg.
So viele Verbindungen, ein literarisches Autobahnkreuz sozusagen.
Und dann haben wir gemerkt, wow, das Buch unseres heutigen Gastes passt ja auch zu diesen beiden Büchern irgendwie. Und wenn ihr diese Musik hört, ahnt ihr auch schon wie. Wenn man das hört, ist man doch sofort in Wien, der dritte Mann.
Bei der Musik hat man sofort diesen Schwarz-Weiß-Film und die lang geworfenen Schatten im Untergrund von Wien vor Augen. Total.
Der dritte Mann mit Orson Welles nach einem Roman von Graham Greene. Wie gesagt, das ist die eine Connection, Wien. Und die andere ist England. Und das Buch, das wir meinen, heißt Das Haus am Gordon Place, ist der neue Roman von Carina Urbach. Und dieser Roman spielt auf 2 Zeitebenen. Die eine Zeitebene ist ganz gegenwärtig, 2024. Der Historiker Professor Hunt aus London wird in New York am Flughafen verhaftet. Der englische Geheimdienst beordert ihn zurück nach London, weil in seiner Wohnung ein Mord geschehen ist. Er kann nicht nach Amerika einreisen, er muss sofort zurück nach London und fängt da dann direkt an zu recherchieren mit einer MI6-Agentin, um rauszufinden, warum ausgerechnet in seiner Wohnung jemand umgebracht wurde und warum das Opfer überhaupt in seiner Wohnung war. Und da stellt sich dann raus, der Tote und die anderen Bewohner des Hauses am Gordon Place haben eine gemeinsame Geschichte. Und die beginnt in Wien nach dem Zweiten Weltkrieg. Und das ist die zweite Zeitebene. Wien 1948, Daphne Parson, das ist eine britische MI6-Agentin, die arbeitet in einem Abhörtunnel. Und diesen Abhörtunnel unter Wien, den gab es wirklich, den haben Briten unter den sowjetischen Sektor gegraben und von da aus die Telefonleitungen angezapft und dann eben die Gespräche abgehört. Aber abhören reicht Daphnes Spionagecrew nicht. Sie wollen in den sowjetischen Sektor, um dort verstecktes Nazi-Gold zu finden. Und sie tarnen sich als Filmcrew. Und ich sage nur so viel, der Film Der dritte Mann spielt auch in diesem Buch eine nicht unerhebliche Rolle.
Ja, irre. Und das war wirklich ein richtig spannender Spionage-Thriller, historischer Spionage-Thriller, spannend, das ist ganz, ganz schwer zu sprechen.
Ganz
historischer Spionage-Thriller. Dieser Mord in dieser piekfeinen Gegend am Gordon Place und wie da wirklich nach und nach rauskommt, was für eine schicksalshafte Wohngemeinschaft die da eigentlich hatten im piekfeinen London. Super recherchiert, kalter Krieg in der Wiener Unterwelt und tolle Figuren, alles wird geschickt entblättert. Ich muss sagen, ich hatte mit dem Buch richtig Freude.
Ja, ich liebe ja auch den Film Der dritte Mann.
Ja.
Und dass da so viele Connections dann so auftauchten, das habe ich richtig so aufgesogen. Und lustig ist ja auch, wie wir auf dieses Buch überhaupt aufmerksam wurden. Am 27. Januar, ich weiß es deshalb so genau, weil es der Holocaust-Gedenktag ist, habe ich das geguckt im NDR-Fernsehen.
Rotes Sofa.
Rotes Sofa, genau. Zufällig, habe ich so zufällig reingeschaltet. Und dann sah ich Carina Urbach. Und dann dachte ich so, Carina Urbach, das ist doch die aus das Buch Alice, was Daniel mal vorgestellt hat in Folge 22. Und da habe ich dir doch noch geschrieben, Daniel, Carina Urbach ist bei das. Da war sie als Historikerin eingeladen zum Holocaust-Gedenktag. Und dann habe ich mitgekriegt, dass sie auch einen neuen Thriller geschrieben hat. Und da haben wir natürlich gesagt, den lesen wir.
Total sofort, denn dieses das Buch Alice, das Sachbuch, das ich vorgestellt hatte in Folge 22, ist eine der Top-Entdeckungen für mich, seit wir diesen Podcast machen. Das ist ja so toll. Man kommt ja an Bücher, ja, an die man sonst nicht gekommen wäre, selbst wir als Podcast-Host. Und das Buch, das war so stark, wir erinnern uns, das war die Jüdin, die Großmutter, die Jüdin, die Nazis haben sie vertrieben aus Wien und das Kochbuch geklaut, arisiert unter einem anderen deutschen, also biodeutschen Nazi-Namen herausgegeben. Und die Geschichte ist damals so mega spannend von ihr erzählt worden, wie ein Roman. Das Buch Alles, Folge 22. Gekocht habe ich auch was damals, nämlich das Omelette Rothschild, Pfannkuchen mit Schlagsahne. Herrlich. Und das war ein zusätzlicher Grund, dass wir uns jetzt das neue Buch von Carina Urbach auch anschauen, das Haus am Gordon Place. Wie gesagt, eine Spionagegeschichte, die im London von heute und im Wien der Nachkriegszeit spielt. Ja, und um uns noch ein bisschen mehr in Wien-Stimmung zu bringen, habe ich hier noch was mitgebracht. Überraschung. Da spielt natürlich auch, du hörst es schon rascheln, ich habe nicht selbst gebacken, das hätte jetzt meine
Kochkünste. Wollen wir nicht zu viel verlangen.
Wir wollen nicht zu viel verlangen, denn es gibt jetzt echt wienerisch, nämlich was, schätze mal?
Sachertorte,
hoffe ich. Sachertorte. Wirklich aus Wien. Weil die
wirklich
Wiener,
aus Wien hast du die gekauft?
An der überteuerten Konditoreitheke stand extra Wiener Sachertorte. Das hat, glaube ich, noch mal ein paar Euronen Aufschlag gegeben.
Oh mein Gott. Dankeschön. In Unkosten hast du dich gestürzt. Ach, Herr
Katharina, für dich nur das Beste. Da steht sogar so ein S drauf.
Oh
auf
ja.
Dem, ja, genau.
Ach, so schön. Ich mache gleich mal ein Foto.
Ups. Ich mache gleich mal ein Foto. So ein Insta-Foodie. Machst du das in Restaurants und so? Fotografierst du erstmal?
Nein.
Ja.
Nein, wirklich nicht. Mhm. Ganz, ganz selten, wenn irgendwas irgendwie besonders cool aussieht. Aber hier, ups, Entschuldigung. Mhm. Das ist ja eine literarische Vorspeise, eine literarische Mittelspeise. Die muss natürlich fotografiert werden.
Und es ist wirklich sehr lecker. Also so lecker habe ich die ja gar nicht in Erinnerung. Es ist ja kein fluffiger, sondern es ist eher ein schwerer Kuchen. So, ne?
Er ist eher dicht als fluffig. Mhm. Aber wenn er, guck mal, das ist die ganz gute Sache. Dort sehe ich jetzt schon mit einer Schicht Marzipan zwischen Teig und Glasur. Das
Katharina,
ist
für
so
dich
lecker.
Nur das Beste. Es ist wirklich sehr lecker.
Mm.
Also und vor allen Dingen in der Nachkriegszeit im geteilten Wien war das, glaube ich, eigentlich eine unerschwingliche Geschichte. Also Luxus. Ist es aber heute auch noch.
Ist totaler
ein
Luxus.
Stück Wiener Sachertorte.
Ich glaube, ich spare mir noch was für später auf. Mm. Aber ich bin jetzt in Wien-Stimmung.
Ja, Sachertorte, Wien, Spionageroman von Carina Urbach. Es geht da, wie gesagt, um eine Gruppe britischer Spione im Kalten Krieg in Wien. Damals genau wie in Berlin, geteilt in vier Sektoren. Und im Mittelpunkt steht die junge Agentin Daphne Parson. Und diese Figur hatte tatsächlich ja ein reales Vorbild. Wie überhaupt der ganze Plot ja auch auf wahren historischen Hintergründen beruht. Denn klar, Carina Urbach ist Autorin und Historikerin. Ja, und wie gut das zusammengeht, das wollen wir jetzt von ihr selbst hören.
Heute zu Gast bei Eat, Read, Sleep.
Carina Urbach. Hallo nach Berlin. Hi.
Hallo Daniel, hallo Katharina.
Schön, dass du Zeit hast für uns. Du bist in Berlin auf Lesereise, richtig?
Ja, genau. Also ich bin zum ersten Mal wieder in Berlin seit langer Zeit.
Und wie läuft es so mit dem Buch, mit dem neuen Buch?
Ich glaube, es läuft ganz gut, ja. Also ich hoffe, dass die Leute sehen interessiert aus und sie kaufen es Gott sei Dank anschließend. Das ist alles, was ich brauche. Ja, und sie stellen gute Fragen, also das auch noch, genau.
Das ist ja wirklich sehr gut und sehr stark recherchiert, fanden wir das Buch oder finden wir. Du berichtest über die Zeit des Kalten Krieges, kurz nach dem Krieg in Wien und gehst auch in den Untergrund mit uns. Warst du auch da? Also wie riecht das in den Tunneln unter Wien?
Ja, ich fand das gar nicht so schlimm. Also anfangs denkt man ja, Abwasserkanal vielleicht nicht das Beste, aber nach einer Weile gewöhnt man sich daran und es riecht so ein bisschen nach Bier, kam mir vor. Also es kann sein, dass da auch wirklich viele Brauereien in der Nähe sind. Also es war nicht schlimm.
Kommt man da einfach so runter oder muss man da eine Genehmigung machen oder...
Nein, das ist ganz super. Also es gibt dritte Mann-Touren und ich war da mit einer ganzen Schulklasse unten, die auch gute Fragen gestellt haben. Und diese dritte Mann-Touren sind in Wien der absolute Renner.
Und sag mal, die Idee für diesen Spionageplot in deinem Buch, also geteilte Stadt Wien, Spione in Tunneln, warst du da inspiriert von dem Film Der dritte Mann?
Ja, das hat mich natürlich immer fasziniert. Ich habe den Film gesehen und ich wusste, dass mein Vater zu dieser Zeit auch, ich hatte ja einen sehr alten Vater und der hat in Wien damals eben für den amerikanischen Geheimdienst gearbeitet und ich habe mir den Film immer angeschaut, weil ich mir dachte, ich wollte ein bisschen so ein Gefühl dafür bekommen, wie das für ihn damals gewesen sein muss, in Wien zu arbeiten. Also insofern, der Film hat mich immer inspiriert.
Wie nah bist du denn insgesamt zu echten Spionen gekommen? Also das scheint ja in der Familie auch zu liegen.
Ja, genau, ja. Naja, mein Vater starb leider, da war ich 8 Jahre alt, also ich konnte ihn nicht mehr interviewen, aber mich hat natürlich immer diese Welt interessiert und ich habe dann versucht, auch später als Historikerin echte Spione kennenzulernen. Und Daphne Park eben war eine von diesen MI6-Damen, die ich ausfindig machen konnte und die reden natürlich nicht gerne. Also insofern dauert es eine Weile, bis man deren Vertrauen dann auch gewinnt, dass die überhaupt einem etwas erzählen und immer sehr vorsichtig natürlich, ja. Also ein paar habe ich jetzt kennengelernt, um deren Mentalität besser zu verstehen.
Müssen wir vielleicht hier noch einmal kurz sagen, Daphne Park, das ist die echte Spionin, die Carina Urbach als Vorbild für die Daphne Parson in ihrem Roman gedient hat sozusagen.
Wie viel 007 ist denn dahinter? Also hat das so Glam oder sind das eigentlich auch so, hat das auch was Bürokratisches?
Ja, also bei Daphne, die sah ja aus wie Miss Marple oder wie Judi Dench in M, also eher so wirklich süß, knuddelig und absolut harmlos. Also die war jetzt nicht so James Bond-mäßig aussehend, aber unter der Oberfläche brodelte es dann schon. Also sie war in richtigen Operationen beteiligt und hat dann schon actionmäßige Dinge erlebt. Insofern, man darf sich vom Äußeren da nicht irritieren lassen. Aber ich habe ein paar Geheimdienstleute getroffen, die waren sehr, sehr charmant, sehr extrovertiert. Also dieses James-Bond-Image trifft bei einigen zu.
Ja, dein Buch steckt voller Aha-Effekte, wenn man das so liest. Was war denn deine größte Überraschung bei der Recherche? Ist da irgendwas rausgekommen und dachtest so, ach, das hätte ich gar nicht gedacht?
Ja, das war wirklich, als ich eine Dame traf, die Angela Allen. Sie war damals 18 Jahre alt. Sie war eine Regieassistentin beim Film Der dritte Mann. Und sie hat mir dann eben erzählt, dass sie damals natürlich nicht wusste, dass der Produzent, der Drehbuchautor Graham Greene, ein berühmter Schriftsteller, und auch der Regisseur, dass die alle drei für den britischen Geheimdienst MI6 gearbeitet haben. Und als sie mir das erzählte, sie ist mittlerweile 95, da gingen bei mir irgendwelche Alarmglocken an und ich dachte mir, wieso haben drei ehemalige britische Agenten in Wien ausgerechnet 1948 in einer sehr politisch brisanten Zeit einen Film gedreht und warum bestanden diese drei darauf, dass mehrere Szenen des Films im sowjetischen Sektor spielen müssen, denn das Riesenrad, das ist ja eine ganz berühmte Szene in dem Film, die ist natürlich im sowjetischen Sektor damals gewesen. Also warum, was war der Grund dafür? Und da wurde mir dann später klar, dass Geheimdienste Filme auch und Filmcrews als Cover benutzt haben. Das habe ich Angela Allen, also dieser älteren Dame, zu verdanken, die mich auf die Idee gebracht hat.
Aber für den dritten Mann, für den Film Der dritte Mann, konnte man das nicht beweisen, oder?
Also die Indizien sind alle da, ja. Also die Indizien sind wirklich so, weisen darauf hin, dass die was durchgezogen haben. Wir wissen das aus Interviews später. Es tauchten Leute am Set auf, als sie in der sowjetischen Zone gedreht haben, die sich sehr gut auskannten mit Technik und Kabeln und die sich ausgaben als Filmleute und dann nie wieder auftauchten. Also die Indizien deuten darauf hin, dass sie da was durchgezogen haben in der sowjetischen Sektor. Was es ist, ist natürlich bis heute unter Verschluss, weil MI6 gibt ja seine ganzen Operationen nicht raus. Vielleicht werden sie es ja doch nochmal publik machen, vielleicht nicht.
Mhm. Diese Kriegsconnection Wien-England, die kennen wir ja schon aus dem Buch alles. Welche Rolle spielen diese beiden Länder in eurer Familiengeschichte? Also Krieg, England, Wien, das scheint ja bei euch da zu vibrieren.
Das stimmt, das ist wirklich so. Meine Großmutter war eben eine Wiener Kochbuchautorin und musste 1938 fliehen und auch der Rest der Familie musste fliehen. Und mein Vater hat dann in Amerika für den amerikanischen Geheimdienst gearbeitet und kam zurück nach Wien, also kam zurück in seine Vaterstadt sozusagen und musste dann, dort spionieren gegen erstens mal die Sowjets in dieser geteilten Stadt, aber auch natürlich auf der Spur von Nazis, die er da en masse aufspüren konnte in Wien. Also ja, Wien spielt immer eine große Rolle und Großbritannien spielt auch eine große Rolle, weil das Land war, das meiner Großmutter und vielen Zugflucht geboten hat in der Nazizeit. Also diese Zusammenhänge haben mich immer fasziniert.
Ja, das Buch Alice, nochmal zur Erinnerung, das ist ja das Sachbuch über die Geschichte deiner Großmutter, Alice, Köchin, Kochbuchautorin. Ja, und dieses Kochbuch von Alice, das haben die Nazis für sich gekapert und unter anderem Namen sozusagen arisiert rausgegeben. Ja, hat sich denn Carina nach deiner Enthüllungsgeschichte, über die wir ja schon berichtet haben in Folge 22, hat sich da was getan?
Ja, also ihr habt das ja auch behandelt. Da bin ich also sehr, sehr dankbar. Ihr habt es auch publik gemacht. Und es war wirklich so, dass der Verlag sich dann entschuldigt hat. Und wir haben auch gesagt, wir wollen also keine finanzielle Entschädigung. Wir wollen einfach nur, dass sie wieder Autorin ihres eigenen Buches wird. Und das haben die dann tatsächlich möglich gemacht. Also sie haben es dann nachgedruckt und wir haben das an alle Bibliotheken in Österreich und Deutschland verschenkt. Also es gibt's wieder.
Und jetzt bist du die Heilige eurer Familie und auf allen Familienfesten mit Champagner wirst du begrüßt.
Nein, nicht. Die nehmen das irgendwie ganz so, ach ja, was hat Carina jetzt wieder gemacht? Okay, ja. Weil die finden, die können alle kochen und finden das sehr witzig, dass ich die nicht kochen oder nicht besonders gut kochen kann, dass ich über eine Kochbuchautorin ein Buch geschrieben habe. Also das haben sie bis heute nicht verstanden.
Ja, ich habe heute auch nicht gebacken. Ich habe mich heute für die einfache Variante Kartoffelpuffer entschieden. Also ich hatte auf der linken Seite das Sachertortenrezept und rechts die Kartoffelpuffer, da fiel die Wahl nicht schwer. Ich war aber bei einem Konditor hier um die Ecke vom NDR und der hatte tatsächlich Wiener Sachertorte, also das Original.
Oh toll, und wie war's?
Herrlich. Bist du denn jetzt eher so bei den Thrillern bleiben oder eher so bei was Historischem?
Also ich versuche weiterhin irgendwie beides zu machen. Also die Sachbücher, die natürlich dann sehr viel länger brauchen, weil man dann Millionen von Fußnoten einbauen muss. Aber natürlich, klar, die Thriller machen mir wahnsinnig Spaß. Und dieses filmartige Schreiben macht mir Spaß. Es fällt mir wahrscheinlich leichter. Und die Recherche ist nicht ganz so jahrelang aufwendig.
Und wie war das mit dem Lektorat? Haben die gesagt, Carina, mach mal weniger Historikerin und mehr Krimi-Autorin? Also gab es da so Tipps oder warst du gleich im Thriller-Flow?
Nein, das stimmt, da hast du absolut recht. Es gab wirklich diesen Tipp, dass ich mich als Historikerin mehr zurücknehmen muss. Und die wollten natürlich wahnsinnig viel Dialoge immer. Und das macht mir auch sehr großen Spaß. Also ich liebe es, Dialoge zu schreiben. Und deswegen, dieser Teil war eigentlich nicht schwer, sich da umzustellen. Aber manchmal muss man sich ein bisschen drosseln und denken, nein, du nimmst dich jetzt zurück, das ist jetzt kein Sachbuch. Und deswegen, du musst mehr irgendwie filmischer schreiben. Und das habe ich gelernt, dass das wichtiger bei Thrillern ist. Also es ist sehr viel Dramatik. Es ist auch eine Liebesgeschichte. Aber es ist sehr viel Dramatik drin.
Aber dein Status als Historikerin ist, glaube ich, für den Verlag durchaus ein Verkaufsargument. Hier auf dem Buch klebt ein roter Aufkleber, wo ganz groß draufsteht: historische Fakten spannend verpackt in einem mitreißenden Spionageroman.
Ah, ja,
also,
gut.
Das wird schon nach vorn gespielt, dass hier Fachpersonal am Werk war.
Ja, ich glaube, das ist ihnen auch wichtig. Und ich glaube, das ist auch Lesern wichtig. Also die wollen schon authentische Sachen lesen. Die wollen jetzt wirklich wissen. Und deswegen gibt es auch hinten ein Kapitel, was ist erfunden, was sind Fakten, was ist Fiktion, um das ganz klar zu machen. Und das sehe ich auch bei den Lesungen, dass die Leser immer fragen, was stimmt jetzt hier und ist das wirklich so gewesen? Und sie sind überrascht, dass Sachen, die sie am schockierendsten finden, absolut authentisch sind. Die sind nicht erfunden.
Vielen Dank, Carina. Wir freuen uns auf die nächsten Thriller, auf das nächste Sachbuch, das bestimmt auch auf unserem Schreibtisch, auf unserem Podcast-Schreibtisch landen wird. Vielen Dank.
Danke, Katharina. Danke, Daniel. Danke für die Einladung. Das war toll.
Ja, danke, dass du da warst. Und tschüss nach Berlin.
Tschüss.
Ja, tschüss nach Hamburg. Tschüss. Ciao.
Ja, als Historikerin ist ja auch wirklich prädestiniert, solche Thriller zu schreiben mit Geschichte. Das ist wirklich teure Geschichte. Das ist wirklich ein Riesenplus dieses Buches. Fand ich super.
Und ich liebe das hinten, wenn so ein Nachwort dahinter steht und da nochmal genau erklärt wird, was ist eigentlich wirklich wahr und was ist dazu erdacht. Und das kann ich auch gut hinnehmen, wenn da eine Menge dazu erdacht ist, wenn ich genau weiß, okay, das und das und das ist wirklich passiert. Ja, und sie ist ja auch, die ist so nett. Ich fand die bei Das auf dem roten Sofa schon so sympathisch. Ganz lebendige, quirlige Person.
Und das hat sich auch schon übertragen bei dem Sachbuch, das Buch Alice. Ganz toller Stil. Man möchte eigentlich Teil der Familie sein, die so spannende Sachen erlebt hat und sich so durchgebissen hat mit solchen interessanten Leuten, die auch noch erkennbar gut kochen können offensichtlich.
Ja, Wahnsinn. Ja. Ich habe damals auch noch mal ein Video mir angeguckt. Bei YouTube gibt es, glaube ich, ein Video von der Großmutter, wie sie in Amerika in dieser Kochshow mit diesem krassen österreichischen Akzent Englisch spricht, das ist so hinreißend. Kann ich nochmal verlinken.
Also lese es euch nochmal durch, das Buch Alice und dann gleich den Thriller von Carina Urbach, Das Haus am Gordon Place. Ist bei Limes erschienen, 384 Seiten im Taschenbuch, 18 Euro.
Ja, und unseren All-Time-Favorite, um den es gleich geht, den hat Daniel diesmal mitgebracht. Und ich bin sehr, sehr gespannt, Daniel, ob sich der auch noch in unseren kleinen Nazi-England-Wien-Schwerpunkt einflechten lässt.
Die All-Time-Favorites.
Leider möchte ich sagen, nicht oder auch nicht. Er spielt in den Südstaaten in Amerika. Christa hat mir geschrieben, die von meinem Tipp damals von der Giftholzbibel so geflasht war. Und sie hatte lange gesucht und den endlich gefunden und zu einem astronomischen Preis antiquarisch erstanden, die Giftholzbibel. Sie konnte das Buch nicht zur Seite legen. Und sie empfiehlt mir jetzt zum Dank ein anderes Buch als All-Time-Favorite von Eudora Welty, eine hochdekorierte US-Schriftstellerin. Für diesen Roman, den ich heute mitgebracht habe, Die Tochter des Optimisten, hat sie 1973 den Pulitzerpreis bekommen und sie ist eine der besten Schriftstellerinnen, schreibt sie der USA, gerade der Südstaaten, und darf nicht in Vergessenheit geraten, schreibt Christa. Worum geht's? Das Buch, das spielt in Mississippi. Ein alter Richter braucht eine Augen-OP. Seine Tochter Laurel reist extra aus Chicago an. Ist keine einfache OP. Und mit dabei ist auch Faye, die zweite, deutlich jüngere Frau des Richters. Und Faye ist anders als die anderen in der Familie. Sie ist laut, sie ist ordinär, sie ist ein bisschen prollig. Und die Laurel und die Faye, geraten am Krankenbett des Richters komplett aneinander. Zwei Kulturen prallen da aufeinander. Und der kranke, immer schwächer werdende Vater dazwischen, der seinen XXL-Optimismus immer mehr verliert. Und dann stirbt der Vater. Als Folge der Augen-OP. Und auf der Trauerfeier stoßen diese beiden Welten aufeinander und es eskaliert. Es ist ein langsames Buch, das lebt vor allen Dingen so von den Zwischentönen, ja, in den Beziehungen und den Tonalitäten der Herkünfte von Laurel und Faye. Man ist ganz nah dran am Sound dieser Südstaatengesellschaft und es ist auch ein Buch über Erinnerungen, über Trauer. Und ich finde, die vorletzte Seite, ich kann nicht sagen, was draufsteht, aber die sollte man heilig sprechen, finde ich. Also ein wunderbarer, es geht um Erinnerungen, es geht um Trauer und da musste ich wirklich innehalten, das Buch sinken lassen und dachte, ja, das ist wirklich ganz tolle Literatur. Christa schreibt, es war für mich ein ganz neues Lesererlebnis, ein Eintauchen in eine andere Welt, für mich damals heiter, tiefsinnige Geschichten. Eudora Welty, die Tochter des Optimisten, deutsch von Kai Mollwig, ist bei Rowohlt erschienen für 184 Seiten, also kein sehr dickes Buch, für 14 Euro.
So, und jetzt muss ich noch ein Stück von dieser herrlichen Sachertorte essen. Es ist ja auch.
Ich habe schon fast die Hälfte inhaliert. Das ist wirklich ein
Eigentlich bräuchten wir noch so eine Wiener Melange.
Eine Wiener Melange. Ich hatte ja per WhatsApp darum gebeten, einen Kaffee zu organisieren, aber das scheint ja, Frau Marenholz, nicht ganz geklappt zu haben.
Entschuldigung, ich war nicht mehr in der Kantine, als du das geschrieben hast, und das hätte zu viel Verzögerung hervorgerufen. Aber ja, es wäre gut gewesen.
Es wäre gut.
Vielleicht spare ich mir ein Stück auf, ein Stück von dem Stück. Und hole mir gleich noch einen Kaffee und esse den Rest später.
Sachertorten gestärkt, kommen wir zum Finale.
Das Quiz.
Tada! Darf ich anfangen?
Bitte.
Ich habe eine meiner Lieblingskategorien, Harry Potter, rausgekramt. Und zwar Eva Ibbotson, Autorin von Was der Morgen bringt, was wir schon mehrfach in diesem Podcast lobend erwähnt haben. Die hat ja viele Kinderbücher geschrieben. Ich kannte die übrigens bis zu diesem Buch auch erst nur als Kinderbuchautorin. Und die meisten dieser Kinderbücher spielen in magischen Welten. Und es war sozusagen, hat die geschrieben, Fantasy vor dem großen Fantasy-Hype durch Harry Potter. Frage: Was hat Eva Ibbotson für eines ihrer Bücher erfunden, das dann durch Harry Potter weltberühmt wurde? Multiple Choice.
Oh, bitte.
War das A, eine Zaubererschule mit 4 Häusern? B, war es ein geheimer Bahnsteig in King's Cross? Oder C, ein magisches Ballspiel auf Besen?
Das kann ja alles sein.
Ja, das macht meine Fragen aus. Sie sind quasi unbeantwortbar.
Unbeantwortbar. Das heißt, hat sie Quidditch erfunden sozusagen? Das Gleis 9¾ sozusagen oder Hogwarts mit den 4 Häusern?
Nee, also natürlich nicht
also
genau
nein,
mit diesem
mit den Namen, aber so von der von die Idee.
Von der Idee, genau.
Ja.
Ach, so gute Frage.
Sehr so gut. Tja, das weiß ich tatsächlich nicht und muss jetzt einfach raten. Und ich nehme an den Bahnsteig.
Und das ist richtig.
Okay. Aber das heißt, aha.
Ja, Das Geheimnis von Gleis 13 ist ein Buch von Eva Ibbotson, erschienen 1994, 3 Jahre vor Harry Potter. Und das war ein geheimer Bahnsteig, also der war gesperrt, da konnte niemand einfach so hin, aber es war auch ein Portal in eine magische Welt. Also es ist nicht genau
Sekunde,
das
Sekunde, das heißt, J.K. Rowling hat das letztlich... Also geklaut ist ein großes Wort, aber sie hat sich davon inspirieren lassen.
Möglicherweise. Aha. Also das wurde Eva Ibbotson auch öfter mal gefragt. Schätze ich das eigentlich, dass J.K. Rowling deine Idee geklaut hat? Und sie hat immer gesagt, das finde sie nicht schlimm. Wir inspirieren uns gegenseitig und es ist doch super, was J.K. Rowling für die Kinderliteratur getan hat mit Harry Potter und so. Also da no hard feelings. Aber ja, vielleicht diese Inspiration kam doch möglicherweise dadurch. Vielleicht ja auch nicht, meine Güte. Kann man ja auch nochmal eine Sache zweimal erfinden. Aber interessant, oder?
Interessant, ja. Ich habe eine Spionagefrage. Graham Greene, Hashtag der dritte Mann, der war selbst als Spion tätig. In welchem Land?
Kriege ich keinen Multiple Choice?
Natürlich, aber ich dachte mal, vielleicht weißt du es ja auch so.
Ich glaube, ich weiß es, aber mach mal Multiple Choice.
Sierra Leone, Sowjetunion, Haiti.
Okay, ich weiß es nicht. Ich hätte gesagt, wenn du keinen Multiple Choice gehabt hättest, hätte ich gesagt Kuba, weil hat nicht Graham Greene Unser Mann in Havanna geschrieben und das hätte ja auf seinen Erfahrungen beruhen können. Jetzt muss ich mich entscheiden zwischen Haiti, was? Haiti, Tahiti? Hawaii.
Sierra Leone, Haiti oder Sowjetunion?
Ich sag mal Sierra Leone.
Das stimmt.
Das habe ich psychologisch ermittelt.
Er wurde von seiner Schwester Elizabeth rekrutiert für den MI6 und war dann während des Zweiten Weltkriegs in Sierra Leone stationiert. Ja, super.
Yay. Ich habe auch eine Spionagefrage. Surprise. Kategorie. Ist das eine Kategorie-Spionagefrage?
Ja.
Ah, meine Kategorie.
Kategorie 007. Meine
okay, da passt meine Frage auch ein. Ich hätte sonst Fun Fact gesagt, aber lass uns sagen Kategorie 007. In Carina Urbachs Buch geht es um den MI6. Schon mehrfach drüber gesprochen, um den britischen Geheimdienst. Wer war der berühmteste MI6-Agent?
James Bond.
Das ist noch nicht die Frage.
Ah.
James Bond. Autor der Bücher von James Bond?
Oh Gott, jetzt habe ich einen Blackout.
Ist auch noch nicht die Frage.
Nein, aber jetzt habe ich einen Ian Fleming.
Ian Fleming, genau. Ian Fleming hat 12 James Bond Romane geschrieben und mehrere Kurzgeschichten. Eine heißt übrigens Octopussy. Eine
stimmt,
Kurzgeschichte.
Genau.
Und ja, auch ein Film.
Wurde ein Film. Ja,
wurde ein Film. Frage: In welchem Genre außer Spionageroman war Ian Fleming noch sehr erfolgreich? Weißt du, ohne Multiple Choice?
Nein, leider nicht.
Ich mache Multiple Choice. A. Liebesroman, B. Kinderbuch, C. Vogelbuch oder D. Kochbuch?
Oh, A. Kinderbuch, glaube ich, hättest du schon mal erwähnt. Glaube ich nicht, dass du schon mal erwähnt hättest. Liebesroman hätte ich jetzt als allererstes gedacht, deshalb würde ich das ausschließen. Und Vogelbuch und was war das andere?
Kochbuch.
Kochbuch. Das ist so abwegig, dass es eins der beiden sein wird. Vogelbuch, was ist denn überhaupt ein Vogelbuch?
Also ein Sachbuch über Vögel. Über Vögel?
Würde ich sagen, ja. Sachbuch über Vögel.
Ah, tatsächlich Kinderbuch.
Ah, wirklich?
Ian Fleming. Und ich habe es auch schon mal erwähnt.
So,
allerdings
so höre ich dir zu.
In einer ganz frühen Folge, ja, vor 4 Jahren. Da musst du dir keine Vorwürfe machen.
Na gut.
Chitty Chitty Bang Bang.
Ach,
kennst
natürlich.
Du? Ja.
Ja.
Du kennst bestimmt Chitty, den Chitty, Film, Bang, oder?
Genau. Ja, aber das ist
mit
ja im
Dick
Begriff.
Van Dyke. Ganz erfolgreiches Kinderbuch von Ian Fleming. Und Vogelbuch übrigens, er hat ja den Namen James Bond vom Autor eines Vogelbuches genommen.
Mm.
Deswegen hattest du vielleicht Vogelbuch
im Hinterkopf.
Ja.
Ich habe einen Little Click für dich. Es ist ein Mann. Er musste auch vor den Nazis fliehen. Wie Familie Berger aus Wien. Und er lebte auch im berühmten Exilort Sanary-sur-Mer. Mhm. Er ging zu Fuß über die Pyrenäen zusammen mit Heinrich Mann und Familie. Und er fand dann auch Zuflucht in Lourdes, diesem berühmten Wallfahrtsort.
Oh, also bis hierhin hätte ich schon mal sagen können, Klaus Mann war in Sanary-sur-Mer, aber ist ja nicht aus Österreich. Ist über die Pyrenäen, hätte ich kurz gedacht, Walter Benjamin, aber der hat es ja leider nicht über die Pyrenäen geschafft.
Hm. Er legte dann ein Gelübde ab, also falls er gerettet werden würde und es in die Freiheit nach Amerika schafft, dann würde er ein Buch über Lourdes schreiben, über die heilige Bernadette. Und er hat es gemacht.
Oh Gott.
Und er war nicht allein in den Pyrenäen und in Amerika. Er war mit seiner Frau, mit Alma Mahler.
Ah, Franz Werfel.
Richtig, Franz Werfel.
Ah.
Franz Werfel. Ich hatte noch als Thomas Mann und Klaus Mann als Multiple Choice. Franz Werfel, irre Geschichte,
ja.
Zu Fuß über die Pyrenäen, kommt nach Amerika, stirbt dann aber 1945 an einer Lungenkrankheit. Und das ist natürlich dann auch bitter. Aber er hat noch Stern der Ungeborenen dann in den USA geschrieben. Also überlebte den Weltkrieg aber nur um einige Tage letztlich.
Tja, tragisch.
Ich habe noch eine Zusatzfrage.
Was?
Ja, der dritte Satz. Kategorie, der dritte Satz. Das ist letztes Mal der
Meine
zweite
neue
Satz.
Kategorie. Ah ja, stimmt, ich hatte zweiter. Also jetzt dritter Satz,
ja.
Gut.
Von Hamburg bis dort hinauf, das ist aber eine weite Reise.
Wenn das jetzt ein Zusatz ist, das ein Zusatz zu der Frage davor oder hat das damit gar
nichts
zu tun?
Nein, das hat gar nichts damit zu tun.
Von Hamburg bis dort ist eine weite Reise.
Das ist, wie wir am Radio sagen, ein Teaser, ein Hinweis auf etwas, was bevorsteht.
Ach so.
Ach so.
Dann ist es wohl eine weite Reise nach Lübeck.
Genau.
Aber von wem das jetzt? Was soll ich sagen?
Von Hamburg bis dort hinauf, das ist aber eine weite Reise.
Und ich soll jetzt den Titel des Buches raten?
Ja.
Keine Ahnung.
Was ist denn hinauf? Was wäre das denn?
Berg? Zauberberg?
Ja! Hans Castorp ist doch ein Hamburger und da geht er nach Davos.
Ich war auf einem völlig falschen Film. Ich dachte, du meintest, es ist eine Reise von Hamburg nach Lübeck.
Nein.
Und das wäre,
wir sprechen in der nächsten Folge, sind wir in Lübeck und sprechen dort auch über den Zauberberg. Und das ist der dritte Satz aus dem Zauberberg.
Ja, jetzt habe ich
es. Der dritte Satz auf der ersten Seite von 1000 Seiten. Jetzt würde eigentlich unsere Bestseller-Auslosung für die nächste Folge eben in Lübeck kommen. Aber wenn ihr uns bei Instagram folgt, dann habt ihr es schon gesehen. Die nächste Folge haben wir schon aufgezeichnet, wenn ihr das hier hört, nämlich mit Publikum in der Gollan Kulturwerft in Lübeck.
Genau, und diese Live-Sache in Lübeck erfolgt einen Tag nach der Aufzeichnung dieser Folge, die ihr jetzt hört. Das heißt, wir sitzen jetzt im Studio und von uns aus gesehen morgen wird die Folge in Lübeck aufgezeichnet. Eat, Read, Sleep, der Zeitreise-Podcast. Was soll ich sagen? In jedem Fall führte das Ganze dazu, dass wir diesen Bestseller für die Lübeck-Folge schon früher auslosen mussten, unter Ausschluss der Öffentlichkeit, aber natürlich notariell beglaubigt von mir.
Es ist geworden Alex Capu, das kleine Haus am Sonnenhang. Und in 14 Tagen erfahrt ihr dann, wie Jan und ich dieses Buch fanden.
Falls es nicht jemand schon spoilert, der in Lübeck dabei gewesen sein wird. Futur 2. Aber jetzt kommt noch was Komplizierteres. Lübeck ist zwar die Folge, die ihr in 14 Tagen hören werdet, Aber es ist nicht die nächste Folge. Wir haben nämlich noch ein kleines Goodie für euch. Eine Sonderfolge.
Was für eine Melodie soll denn das
weiß
denn sein?
Ich nicht.
Also, ich dachte so Sonderfolge.
Das war ja Weihnachten. Okay, sag nochmal, wie sollen wir singen?
Sonderfolge.
Ah, okay. Okay. Eins, zwei, drei.
Sonderfolge. Das klingt ein bisschen wie Zwölftonmusik, aber nur zu eins. Ist unglaublich.
Ja, wir machen uns natürlich auch gerne für euch zum Horst. Diese Sonderfolge haben wir neulich schon aufgezeichnet beim Krimi-Festival in Kiel. Es handelt sich also um ein Krimi-Special.
Ja, das gibt's nächsten Freitag für euch. Und damit ihr solche kleinen Gaben von uns niemals verpasst, solltet ihr Eat, Read, Sleep unbedingt abonnieren. Am besten in der App der ARD Audiothek.
Ja, genau. Je nach App gibt es da so ein kleines Glockensymbol oder einen Folgen-Button im Sinne von folgt uns. Wenn man es noch besser machen will, kann man noch die Push-Nachrichten aktivieren. Dann gibt es nämlich bei jeder neuen Eat, Read, Sleep-Folge eine Info von eurer App.
Ansonsten schreibt uns, wenn ihr Anregungen habt.
Kritik oder Lob, wir lesen alles, beantworten nicht immer alles sofort, aber irgendwann schon. eatreadsleep@ndr.de, das ist die Adresse und die packen wir auch noch in die Shownotes. Da sind auch alle Bücher und alle Sachen, die ich vorhin schon erwähnt habe, was wir in die Shownotes packen. Der Link zum Rezept und der Link zum Voting für den Podcastpreis. Nicht vergessen.
Zwinker, zwinker. Ja, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, jetzt zweite Hälfte Sachertorte.
Ich möchte mir ja noch was aufsparen. Für meine Melange, die ich mir gleich noch aus der Kantine hole.
Und du hast auch noch, hast du deine...
Ich habe auch noch Kartoffelpuffer.
Ja, also ja. Noch reichlich. Aber ich kann natürlich verstehen, dass der Kartoffelpuffer ein bisschen da absteht gegen die Sachertorte mit der Marzipan-Extraschicht.
Ich glaube, es ist Marzipan. Hoffentlich wird das nicht falsch gesagt.
Eat, Read, Sleep.
Habt ihr noch mehr Lust auf gute Geschichten? Da haben wir hier noch einen Tipp für euch. Eine wirklich hochkarätig besetzte Original-Hörspielserie Am Schlick. Das ist ein Krimi aus dem Werftmilieu. Sehr spannend, aber auch witzig. Und mit dabei sind unter anderem Peter Kurt, Bjarne Mädel, Charles Brauer. Also hört gern rein. Ihr findet Am Schlick in der ARD-Audiothek und einen Link bei uns in den Shownotes.